der danach kommt, weil der einen ähnlich herausfordernden und auffordernden Charakter hat. Matthäus 35, 33 bis 42. Ich lese aus der Einheitsübersetzung. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst keinen Meineid schwören und du sollst halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn es ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Haupte sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Was darüber hinausgeht, stammt vom Bösen. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Auge um Auge und Zahn für Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm auch noch deinen Mantel. Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Wer dich bittet, dem gib, und wer von dir borgen will, den weise nicht ab. Ich bete noch.
Liebe Konstanzer, liebe Zuhörer, vielleicht etwas das Thema, gerade noch hineingekommen, das Thema passt eigentlich vielleicht von daher, oder man kann mal die Sichtweise auch sehen, wenn man mal das Klimaschutz ansehen. Ja, da zeigt sich ja immer mehr, es wird immer klarer, dass es wahrscheinlich trotz allen technischen Fortschritten und allen Maßnahmen, die man so macht, ohne Verzicht wohl kaum gehen wird, so ein bisschen mehr verzichten. Und wir merken, es ist ganz schwierig vermittelbar, ja, so Staatsdiskret Verzicht. Und wir Christen haben damit eigentlich gar keine Probleme normalerweise. Ja, das ist ja schon in unserer DNA drin, wenn wir Jesus nachfolgen. Ja, weil wir wissen, was das Gute dahinter ist bei Verzicht. Und ich glaube, im heutigen Thema ist es ähnlich. In der Gesellschaft wird, wenn es um gesellschaftlichen Zusammenhang geht, ja, wird einiges diskutiert. Aber unser heutiges Thema, das wird im Grunde ausgeblendet mit der Frage, was bedroht denn vertrauliche Beziehungen? Was bedroht unsere zwischenmenschlichen Beziehungen? Und Jesus sagt unter anderem, ganz zentral, Begierde. Begierde. Und das ist das heutige Thema. Und ich lese dazu aus Matthäus 5, die Verse 27, folgende. Lasst uns noch beten. Herr, öffne uns die Ohren, dass wir recht hören, und auch die Herzen, dass wir es recht verstehen. Amen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dich aber dein rechtes Auge verführt, so reiß es aus und wirf's von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Soweit der Text. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es tut mir schon beim Lesen weh, wenn wir uns die Aussagen Jesu mal bildlich vorstellen. Auge rausreißen, Hand abhacken. Ich käme von selbst nicht auf die Idee, aber Jesus hat es hier so gesagt. Es ist ziemlich gut übersetzt und überliefert. Und deshalb muss uns klar sein, warum Jesus um Gottes Willen solche drastische Bilder gebraucht. Und natürlich die Frage, wieso er ein Gebot, das in der heutigen Zeit eh schon ja schwer einzuhalten ist, wieso er so ein Gebot nochmals verschärft. Also nicht nur formal die Scheidung einreichen, sondern schon das, was sich in meinem Herzen abspielt. Und da stelle ich die Frage, hat das irgendeine Relevanz für uns heute oder hat es sich einfach jemand hier als Moralapostel hervorgetan? Das kennen wir ja von unserer Kirche. Entweder sie scheint als Moralapostel der Nation oder sie spielt Anything Goes. Hauptsache, du zahlst brav deine Kirchensteuer und dann mach doch, was du willst. Ich denke, wir dürfen bei diesen zwei Alternativen nicht stehen bleiben. Gerade bei diesem Thema, das unsere, wie ich glaube, tiefste Sehnsucht trifft und bei dem wir zugleich so verletzlich auch sind. Ein Thema, bei dem kaum einer ohne Narben und schlecht verheilte Wunden wegkommt. Was ist das heute für eine Herausforderung in unserer medialen Welt? Das muss man einfach vor Augen führen. Und deswegen möchte ich uns jetzt einen dritten Weg aufzeigen. Und ich glaube, wir müssen zurück an den Anfang, um zu verstehen, was Jesus hier eigentlich deutlich machen möchte. Nämlich, wie Gott es als Schöpfer allen Lebens mit den Menschen gedacht hat. Wie stellt er sich sein Reich vor? Und das beten wir ja im Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ja, was soll denn da kommen für ein Reich? Wir wissen ja alle, was ein Reich ist. Wir alle haben unsere Königreiche, wo wir das Sagen haben, wo wir der Chef sind. Wer kleine Kinder hat und im Auto unterwegs ist, der weiß, dass sie manchmal so ein Spiel spielen, ja, die ziehen so imaginäre Grenzen, ja, und dann sagen, das ist mein Reich und wehe, jemand kommt in mein Reich hinein, ja, dann gibt es richtig Streit und wenn der Streit eskaliert, ja, dann tut der Fahrer vorne, der Vater mal deutlich machen, dass das Auto sein Reich ist, ja, und die Kinder dann natürlich, wenn sie nicht hören, ja, natürlich auch deutlich machen muss, wie seine Macht aussieht. Und dann reicht die Hand nach hinten, ja, und wir spüren, die Kinder ziehen sich zurück in ihr Reich, wo die väterliche Hand nicht hinkommt. Und ja, dann sagt der Vater, hey, wenn er jetzt nicht langsam aufhört, dann komme ich nach hinten. Und die Kinder grinsen schon und sagen, ja, du kommst bei 140 km/h nach hinten. Ja, also so viel zu der Macht in deinem Reich. Und kleiner Tipp natürlich, gell? Man kann natürlich auch anders die Macht ausnutzen. Ein kurzer Tipp auf die Bremse. Ja, dein Reich komme, schon sind sie wieder in Reichweite. Also ist schon interessant, wo wir unsere Reiche auch sehen. Und ich finde es ein schönes Beispiel, weil es einfach aufzeigt, Gottes Reich ist nämlich genau da, wo sich sein Wille durchsetzt, wo sich sein Wille umsetzt. Da ist Reich Gottes. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Da, wo der Wille geschieht, ist Reich Gottes. Und dann ist die Frage, was passiert denn also, wenn Gottes Reich bei uns zum Zuge kommt? Und im Kontext unserer Geschichte hier ist es so, vertrauensvolle Beziehungen passieren. Wo Gottes Wille zum Zug kommt, wo sein Reich sich ausbreitet, passieren vertrauensvolle oder gestalten sich vertrauensvolle Beziehungen. Ich will es mal kurz skizzieren, das kann man natürlich, die Liste kann man gut verlängern. Ich gehe ein bisschen von meinem Text aus. Eben Männer entwickeln plötzlich Fantasie in der Frage, wie sie ihre Frauen ehren und erfreuen können. Blumenläden haben Konjunktur. Massagegutscheine werden verabreicht. Das geschieht im Reich Gottes. Frauen und Männer vergeben einander und arbeiten an ihrer Beziehung. Teufelskreise werden durchbrochen. Immer interessant, gell? Es gibt einen Teufelskreis, es gibt kein Pussis Pardon dazu, gell? Interessant. Teufelskreise werden durchbrochen. Das sture Schweigen hört auf. Herzen, harte Herzen tauen wieder auf. Ehepartner gehen mit dem ruhigen Gewissen durchs Leben, dass sie einander einen festen Halt haben, dass sie aneinander einen festen Halt haben. Treue regiert die Beziehung. Kein Kind muss fürchten, dass ihm nachts Grauenhaftes geschieht. Jedes Kind sieht an ihren Eltern, an seinen Eltern, wie Liebe und Treue gelingt. Hoffentlich kann man das sehen. Väter und Mütter vergöttern nicht länger ihren Job, sondern spielen auch regelmäßig mit ihren Kindern. Scheidungswunden heilen aus, Frauen vertrauen ihren Männern und Männer sprechen tatsächlich mit ihren Frauen mal ernsthaft, mal zärtlich, mal im Ringen um den gemeinsamen Weg. Alleinestehende erkennen ihren Wert und ihre Chancen. Und die, die alleine leben, ohne es zu wollen, müssen nicht mehr den Eindruck haben, dass nur Verheiratete vollwertige Menschen sind. Alte Ehepaare sitzen Händchen halten auf der Bank in der Sonne und er sieht sie und er sieht in ihr, ja, trotz der runzelnden Stirnen, die schöne Frau, mit der er seit 50 Jahren verheiratet ist. Und beide wissen ganz gewiss, ich kann nicht darauf verlassen, geliebt zu werden, auch wenn ich alt und klapprig und krank werde, bis dass der Tod uns scheidet. Und nicht zuletzt will ich erwähnen, wir alle haben ziemlich Spaß miteinander. Einfach mal kurz skizzieren, wie Gottes Reich aussieht in solchen Beziehungen, wenn man da miteinander gemeinsam unterwegs ist. Das ist sein Reich, ein kleiner Ausschnitt, da kann natürlich noch einiges dazu. Okay, Punkt 1. Punkt 2, wie sieht denn das Reich dieser Welt aus? Also unsere vielfach erfahrene Realität. Ich will es anhand eines Satzes von Friedrich Nietzsche sagen. Der hat mal festgestellt, es gibt mehr Götzen als Realitäten in der Welt. Wie kommt er darauf? Ich denke, wir alle sehen den Schaden in dieser Welt. Egal, wo wir hinschauen, wir könnten alles Mögliche nehmen, mal poppen da wieder Kriege auf, dann gibt's dort Hunger, dann ist dort wieder Leid, dort wieder Ausbeutung, dort wieder Fluchtbewegungen. In der Globalisierung sind wir ja jeden Tag umfassend mit diesem Elend konfrontiert, mit diesem Schaden dieser Welt. Und wir wissen, und das ist ja das eigentliche Schwierige an dieser Geschichte, wir wissen, dass alles hat auch mit uns zu tun. Ganz persönlich. Gerade in der Globalisierung spüren wir immer mehr, dass es auf uns zurückfällt. Wir sehen aber auch in uns Neid, Begierde, Wut, gerade vorhin gehört, Stolz. Also all das, was Beziehungen belastet und wenn es nicht ausgeräumt wird, Beziehungen auch zerstört. Und was im Kleinen zerstörerisch ist, ist natürlich auch im Großen zerstörerisch. Zwischen Familien, Nachbarn, Städten, Ländern, Staaten. Es ist das Reich der gebrochenen Herzen. Es ist das Reich der Scheidungskinder. Das Reich der kalten und heißen Ehekriege. Das Reich der enttäuschten Sehnsüchte nach Treue, Vertrautheit und auch Geborgenheit. So sind doch oft die vielfach erfahrenen Realitäten. Und wir reden von Menschen, von denen Gott gesagt hat, und das ist ja der Krux, als er sie geschaffen hat, sie sind sehr gut. Sie sind sehr gut. Die Menschen sind sehr gut. Er hat was Wunderbares, Tolles geschaffen. Und deswegen die Frage, was ist denn passiert? Was ist denn eigentlich passiert, dass wir so vielfach gar nicht sehen, dass es sehr gut ist, sondern dass es vielfach schlecht ist, dass der Schaden so immens groß ist? Und die Wahrheit, auch von Nietzsche her kommend, ist in einem Satz einfach zu sagen. Ihr habt von Gott, euch von Gott und seinem guten Willen abgewendet und euch eure eigenen Götzen gemacht, die ihr jetzt anbeten müsst. Das ist es. Das ist passiert. Von dem lebendigen, guten Gott, von dieser wunderbaren Quelle, abgewandt hin zu eigenen Götzen. Und die ihr jetzt auch anbeten müsst. Es ist ein Fluch dahinter. Und wir können nicht mit dem Gedanken leben, dass es nichts gibt, was nicht größer ist als wir selbst. Wir brauchen Hoffnung über uns selbst hinaus, weil wir so angelegt sind. Wenn sich zum Beispiel zwei Menschen verlieben, ich weiß nicht, ob du gerade verliebt bist, wenn sich zwei Menschen verlieben, dann sind sie ja voller Tatendrang und Hoffnung. Ich habe noch keine verliebten Menschen gesehen, der zu Tode betrübt ist, ja, sondern sie sind voller Tatendrang, ja. Da blüht etwas auf. Warum? Sie erleben etwas, was über sie hinausgeht. Da geschieht etwas Größeres, als sie selbst nur sind. Das ist fantastisch. Deswegen, wer sich verliebt, tut Gottes Wille übrigens. Ja. So ist es gedacht von Gott in der Schöpfung. Ja. Aber wer sich von Gott abwendet, der braucht umgehend Ersatz. Also statt Gottesdienst, Götzendienst. Nun ist es so, beim Wort Götze, da denkt der moderne Mensch, der postmoderne Mensch, ja schnell an primitive Völker, die vor mehr oder weniger kunstvoll gestalteten Figuren niederfallen. Ja, im antiken Athen zum Beispiel gab es ja ganz unterschiedliche Götter für unterschiedliche Bereiche. Je nachdem, da gab es zum Beispiel Aphrodite, ja, passt zum Thema, die Gott der Liebe, der Schönheit und der Begierde. Niemals von uns, niemand von uns und von modernen Menschen würde jetzt vor dieser Statue niederfallen und sie anbeten. Klar, aber wie viele junge Frauen und junge Männer sind so besessen von ihrem Streben nach Schönheit, dass sie Depressionen oder Essstörungen bekommen, wenn ihr Körper nicht den eigenen Idealen oder den Idealen von Instagram, Twitter und Co. entsprechen. Und da leben manche schon in der eigenen Hölle, ja, dem nachzueifern. Und wie viele Männer schauen, auch Frauen gibt es so, sich solche Kunstprodukte von Frauen auf Instagram an oder anderen Plattformen, weil sie anscheinend in der Realität, weil die Realität anscheinend so trist und fade ist. Keine würde einer Artemis-Figur Opfer bringen. Artemis als Götze der Jagd, er steht für Wohlstand. Aber wenn das Streben nach Geld und Erfolg alles bestimmt, wenn auch Familie und Verwandte und Freunde zurückgelassen oder vernachlässigt werden, um Karriere voranzutreiben, ist es dann nicht so, als ob man niederfällt vor diesem Götzen? Menschen haben auch nur eine kleine Manche Menschen haben auch nur eine kleine Artemis im Haus namens Minijob und Zweitjob, um mehr Geld zu kriegen, aber dann weniger Zeit für Beziehungen zu haben. Einfach mal ein Ausschnitt von den Götzen, von denen Nietzsche spricht. Es gibt mehr Götzen als Realität in der Welt. Wir fliehen der Realität, den echten Beziehungen und beten an Götzen an. Das ist der Wahnsinn und das geschieht heutzutage. Deswegen drittens die Frage, wie können wir denn nun die Schönheit und das Gute in unsere Beziehungen wieder zurückgewinnen? Das sind ja manchmal ganz tiefe Enttäuschungen da. Das sind manchmal ganz tiefe Gräben da. Und man fragt sich, wie komme ich da wieder hin, ins Gespräch zu kommen, ins echte Gespräch mit meinem Ehepartner, mit meinem Freund zu kommen? Das ist manchmal gar nicht so einfach. Und Jesus sagt, wir müssen die Götzen entlarven und uns der Realität stellen. Es hilft alles nichts. Wir müssen die Götzen entlarven und uns der Realität stellen. Und dazu muss uns erst einmal klar sein, was auf dem Spiel steht. Wir müssen verstehen, wo der Kampf der Götzen in unserem Herzen stattfindet. Es muss uns klar sein. Das macht Jesus deutlich. Und ich habe uns einen Filmausschnitt mitgebracht, wovon ich glaube, gut, ich bin eh ein Filmfreak, ja, wovon ich glaube, dass er sehr deutlich macht, wo der Kampf stattfindet und was auf dem Spiel steht. Da geht es um zwei Männer. Also der Filmausschnitt ist aus dem Film gleich. Das Beste kommt zum Schluss. Weiß nicht, ob ihr jemand kennt, den Film. Sehr zu empfehlen, wer ihn nicht kennt. Ja, ist also eine Art Löffelliste. Und da geht es um zwei Männer, die gespielt werden von Morgan Freeman und Jack Nicholson, also zwei brillante Schauspieler, ja, das ist, passt. Und sie treffen sich in einem Krankenzimmer, sind sehr unterschiedliche Männer, aber beide haben die Diagnose, dass sie nicht mehr lange zu leben haben. Nicholson ist ein Großunternehmer, der mehrere Krankenhausketten unter sich hat und auch in seinem eigenen Krankenhaus nun auch ist. Und Morgan Freeman spielt einen Automechaniker. Er ist Automechaniker geworden und konnte nicht studieren, obwohl er auf jeden Fall das Zeug dazu hatte, hochintelligent. Aber er musste früh seine Familie ernähren und so musste er auf viel verzichten, um seiner Familie und seinen Kindern das Studium zu ermöglichen oder etwas Besseres zu ermöglichen. Angesichts des Todes möchten beide nochmals das Leben so richtig genießen und erstellen eben eine Liste, was sie noch unbedingt schon im Leben machen wollten und bisher noch nicht gemacht haben. Genau. Morgan Freeman hat Frau und Familie. Jack Nicholson ist alleine. Und seine Frau ist natürlich stinkesauer, dass er in einer so schwierigen Lebenslage, wo er um sein Leben ringt, statt bei seiner Familie zu sein, in der Welt rumchattet. Statt noch Zeit mit seiner Familie zu verbringen, weg ist in der Welt mit Jack Nicholson unterwegs. Und obwohl es einen heftigen Streit gab, geht er dennoch aus dem Haus. Die Szene bringt es nicht, wo zu lang geht, aber geht aus dem Haus. Man sieht die Enttäuschung, die da ist bei der Frau und auch seine Wut und sein Trotz, wie er geht. Und sie gehen, um die Liste abzuarbeiten. Und an ihrer letzten Station hat Jack für seinen Freund Morgan Freeman eine verführerische Überraschung. Und wir steigen bei dieser Szene ein und sehen dann auch zwei Folgeszenen, die kontrastreicher nicht sein können. Lehnt euch zurück, der Filmausschnitt geht gute 5 Minuten und genau. Verdunkeln können wir nicht, gell? Aber so ein bisschen, so mit das Licht da, kann man da vielleicht runterziehen, geht das? Ah, das geht nicht.
Was ist das Nächste?
Das Nächste?
Hongkong. Seidenanzüge und dunkles Walnusseis. Die Tibeter nennen ihn Shobolunkma, Göttin, Mutter des Schnees.
Jesus, so klare und drastische Worte? Weil wenigstens ein Beispiel der Filmszene viel auf dem Spiel steht. Vertrauensvolle Beziehungen. Ein Bild, so wie Gott sich's gedacht hat. Und es steht auf dem Spiel, wenn wir alleine sind, wenn wir enttäuscht sind, frustriert, wenn unser Herz angeschlagen ist. Hier ist es die Bar, wo er alleine mit der Versuchung und mit der Begierde ist. Und wie leicht das Kopfkino hochsteigen kann. Ich habe 45 Jahre geschuftet. Kann man jetzt mal was gönnen? Es ist, wenn wir frustriert oder enttäuscht sind oder unsere ungestillten Bedürfnisse an die Oberfläche kommen, dann sind wir versucht, uns an Götzen zu hängen, anstatt in der Realität zu kämpfen. Und hier sagt Jesus, mach dir klar, was auf dem Spiel steht. Denn Götzen zu widerstehen, das kostet Kraft und ist mitunter sehr, sehr schmerzhaft, erstmal die Realität auszuhalten. Das kann so schmerzhaft sein, wie wenn du die Hand abhackst oder ein Auge rausreißt. Es kann richtig wehtun. Aber bleib dran. Flieh nicht in Götzen. Denken wir an die Szene mit Jack Nicholson, als er vor diesem verpackten Fertiggericht steht. Und diese zwei hübschen Damen im Hintergrund, weiß nicht, ob es gehört wurde, gesagt haben, weint er etwa? Er hat noch nie geweint. Da gibt es keinen Trost. Das ist eine erlebte Hölle. Isolation. Keine Geborgenheit. Und deswegen tut Jesus hier so deutliche und drastische Worte benutzen. Und deshalb sagt Jesus, habt Acht auf deine Begierde, auf deine Wünsche und auf deine Sehnsüchte. Dass du in der Realität bleibst des Lebens. Deswegen die Frage an dich heute Morgen, wo sind denn deine Versuchungen, wo dein Herz korrumpiert? Wo stehst du gerade in der Gefahr, zum Götzen zu fliehen, anstatt sich der Realität zu stellen, die Kraft am Götzen zu verlieren, anstatt die Kraft aufzuwenden, um in gute, vertrauensvolle Beziehungen zu investieren? Wie oft geben wir Neid und Eifersucht Raum, wenn wir auch an unseren Nachbarn denken, der vielleicht reicher und besser verdient, wenn wir an einen attraktiven Mann oder Frau denken, ohne uns darüber im Klaren zu sein, dass wir damit schon dem Götzen Tür und Tor öffnen, dass wir ihn praktisch einladen. Doch eins ist klar, auch wenn es sich am Anfang nicht so anfühlt wie diesen Götzen, es führt immer zu Enttäuschung und am Ende auch zu Zerstörung. Bleibt die Frage am Ende, wie können wir widerstehen? Wie können wir so handeln, dass das wahre, gute und schöne, wie ich eingangs auch skizziert habe, vom Reich Gottes, tatsächlich in unserem Leben, in unseren Beziehungen und dann auch in der Welt entsteht und nicht nur ein Abglanz desselben, nicht nur eine Sehnsucht desselben. Es ist im Grunde die simple Einladung Jesu an dich, vielleicht heute Morgen ganz neu, zuallererst mit ihm in vertrauensvolle Beziehung zu treten. Und deine Bedürfnisse und Sehnsüchte und Kämpfe ihm hinzulegen und zu bekennen, der der Schöpfer ist allen Lebens, der die Macht hat, alles zu verändern und das zu geben, was du brauchst, noch ehe du bittest. Das heißt, da zu kämpfen, in der Beziehung mit Jesus zu bleiben und da Geborgenheit und Kraft und Trost zu erfahren. Und das darf dann abstrahlen zu anderen Beziehungen. Kehrt euch von den Götzen und lasst Gott in deinem Reich, oder lass sein Reich in dein Reich kommen, in dein Leben kommen. Denn mit Gottes Kraft, mit seinem Heiligen Geist schaffen wir es, diesen Kampf zu kämpfen. Und es ist ein Kampf. Es ist nichts, was so einfach geht. Und wir werden auch Niederlagen erleben. Wir werden weiterhin Enttäuschung erleben. Aber aufgeben ist hier keine Option. Und Wege gehen mit Götzen ist keine Option. Es führt niemals zum Ziel. Auch wenn es sich noch so gut anfühlt. Es ist eine Lüge. Es führt nie zum Ziel. Nur wenn wir uns der Realität stellen, auch der schmerzhaften, ist die Lösung oft sogar näher, als man je vermutet hat. Das wünsche ich uns. Amen.